Auf Arbeit, der Arbeitswelt-Podcast mit Lia Görges, ein Format von Arbeit und Leben Thüringen. Impfen tötet. Die Eliten wollen das Blut unserer Kinder trinken. Durch die Impfung wird euch ein Chip eingepflanzt, der euch jederzeit orten kann. Die da oben wollen einen Bevölkerungsaustausch durchführen. Du Schlafschaf hörst ja bestimmt nur die Systemmedien. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber so richtig hören kann ich das alles nicht mehr. Abgesehen davon, dass ich Schlafschaf ein wirklich niedliches Wort finde und sich bei dem Wort Mainstream schon alle Nackenhaare aufstellen, fällt es mir oft schwer, da noch gegenzusteuern bzw. eine ernsthafte Diskussion zu führen und nicht einfach direkt abzuwinken. Denn durch die Pandemie haben wahrscheinlich die allermeisten von uns plötzlich Erfahrungen mit Menschen gemacht, die der ein oder anderen Verschwörungserzählung anhingen. Oder zumindest Ansätze davon als plötzlich sehr plausibel empfanden. Und jetzt, wo Corona, wie man ja so schön sagt, vorbei ist, ist es natürlich nicht, ist das doch alles kein Thema mehr, oder? Ja, doch. So einfach ist es nämlich nicht. Und Verschwörungserzählungen sind kein Phänomen der Pandemie. Auch schon vorher gab es in manchen Gruppen den festen Glauben an eine mächtige Elite, die im Untergrund die Strippen zieht. Manche driften da direkt komplett ab und sehen in Angela Merkel die Exenfrau. Andere sprechen nur noch von die da oben, die böse Machenschaften und einen Bevölkerungsaustausch planen. Andere wiederum, und das ist die Mehrheit, das muss man natürlich auch mal ganz klar betonen, weisen eher Tendenzen auf, Verschwörungstheorien Glauben zu schenken. Und da kann es noch sinnvoll sein, die Ängste und Sorgen, die dahinter stehen, ernst zu nehmen. Denn oftmals ist es genau das. Der Versuch, komplexe Sachverhalte durch eine vermeintlich einfache Lösung zu erklären und der Wunsch, durch Projektion Kontrolle zu erlangen. Und der Wunsch ist in dieser unglaublich komplexen Welt natürlich erstmal nachvollziehbar, aber so funktioniert unsere Welt nun mal nicht. Und was auch nicht zu vergessen ist, diese kruden Erzählungen gehen leider oft mit rassistischen und antisemitischen Gedankengut einher. Aber genauso wenig, wie es die Erklärung für komplexe Sachverhalte gibt, genauso wenig gibt es die oder den Anhänger von Verschwörungsglauben. So gibt es die Menschen, von denen ich eben bereits gesprochen habe, die Tendenzen dazu aufweisen. Es gibt aber auch die Menschen, die sich komplett im Kampf gegen das Böse verloren haben. Das ist einem stark ausgeprägten Schwarz-Weiß-Denken resultiert und sie verfügen über ein geschlossenes Denkmuster, welches immun ist gegen sämtliche Gegenbeweise. Denn schließlich sehen sie sich als die Guten, die es verstanden haben und gegen das Böse ankämpfen. Wenn es sein muss, natürlich auch mit Rechtsradikalen und anderen ExtremistInnen. Und das Ganze ist natürlich wieder einmal nicht losgelöst von unserer Arbeit zu sehen. Denn wo kommt man mit so vielen, teilweise auch ganz unterschiedlichen Menschen ins Gespräch? Richtig, auf Arbeit. Und damit moin und herzlich willkommen zurück zu diesem Podcast. Lange nichts gehört, es gab eine kleine Pause. Wie es manchmal so ist, in Projekten standen einfach viele coole andere Sachen an. Aber jetzt geht's weiter und ich freue mich auf eine neue Folge. Und wie das Intro schon vermuten ließ, geht es heute um das Thema Verschwörung in der Arbeitswelt. Und dazu habe ich heute auch wieder einen ganz tollen Interviewpartner zu Gast, nämlich Janosch Hegedüsch. Er ist Oberarzt in einem Krankenhaus in Mittweida in Sachsen und ist dort für den Fachbereich für Innere Medizin und Gastroenterologie zuständig. Und als wäre das nicht schon genug Arbeit, hat er auch noch einen Kanal seit 2017 auf YouTube, was natürlich super spannend ist für uns. Denn mit dem Kanal Dr. Hegedüsch, evidenzbasierte Medizin, hat er es sich zur Aufgabe gemacht, Menschen aufzuklären über Pseudomedizin, Corona-Mythen und sämtliche Behauptungen von Menschen, die der einen oder anderen Verschwörungserzählung anhängen. Das Team um ihn herum besteht aus einer zusätzlichen Person, seiner Frau, die auch Ärztin ist und mit mehr als 12.000 Zuschauern, die regelmäßig seine Videos verfolgen. Doch eigentlich war das gar nicht sein Plan. Zunächst wollte er eine Art Sprechstunde ins Leben rufen, um PatientInnen zu informieren und ihre Gesundheitskompetenz zu stärken. Die Idee kam ihm beim Nachtdienst in der Notaufnahme, denn viele Patienten können ihre Beschwerden nicht sehr gut einordnen oder ihnen fehlt ein Verständnis über den eigenen Körper und über die Symptome. So entstand der YouTube-Kanal, dass das natürlich auch viel Gegenwind trifft und auch schon bei ihm dazu geführt hat, dass er mal verklagt wurde, Dazu kann er uns bestimmt gleich noch ein bisschen aus dem Nähkästchen erzählen. Hallo Janosch, ich freue mich sehr, dass du heute da bist, zumindest übers Telefon. Denn wir sitzen uns nicht gegenüber, sondern wir hören uns nur. Das tut dem Ganzen natürlich nichts ab und ich freue mich auf ein spannendes Gespräch mit dir heute. Wie geht es dir?
Vielen lieben Dank für die Einladung. Ja, das bedauere ich auch sehr, dass ich leider nicht nach Erfurt fahren konnte. Aber wie du das schon erzählt hast, mit der Arbeit und mit meiner Freizeitbeschäftigung, das zusammenzubringen, ist etwas schwer. Aber wir machen das Beste draus.
Sehr schön. Was mich als erstes so interessieren würde, wie kam denn dieser Switch von dir? Also von diesen reinen Informationsvideos zu sämtlichen Beschwerden, so zu der Aufdeckung, wie du sie so schön nennst, Scharlatan.
Es war nicht sehr bewusst. Hat sich so ergeben, könnte man sagen. Aber ich kann mich an ein ganz konkretes Ereignis erinnern, was das ausgelöst hat. Und das war eine Informationsveranstaltung von einer Biologin, Sportlerin, selbsternannte Gesundheitsexpertin, die in einem Fitnessstudio für junge Menschen einen Vortrag gehalten hat und dort unterschiedliche alternative Ideen, würde ich vielleicht das so nennen, erzählte, wie man gesund bleiben kann, was man für sich selber tun kann. Und das entsprach nicht das, was ich in meinem Studium gelernt habe, das, was das gesunde Menschenverstand diktiert. Und ich habe mich sehr gewundert, wie das überhaupt möglich ist. Und dann fing ich an, ein bisschen nachzuforschen, was das überhaupt ist. Wie kommen Menschen, die keine Ärzte sind, dazu, über Gesundheit und Krankheit zu erzählen, welche Qualifikationen muss man in Deutschland überhaupt haben, sowas machen zu dürfen und natürlich auch einige Punkte, die ich dort gehört habe, alternativmedizinischen Tipps habe ich zum ersten Mal in meinem Leben gehört und als ich dann nachgeforscht habe, habe ich festgestellt, dass es hier, ich habe nicht mal die Oberfläche gekratzt in meinem Leben, was diese Themen angeht, das steckt ein so ein riesiges Material, eine ganze Welt unter der Oberfläche, wovon ich nie hätte träumen können und hat mich sehr schockiert. Und so bin ich dann dazu gekommen, doch diese Themen abzuarbeiten, weil ich dachte, dass es eine Sache ist, über häufige Krankheiten zu erzählen, was sowieso nur sehr wenige Menschen interessiert. Aber diese Verschwörungsmythen, diese Gesundheitslügen, habe ich die damals genannt, die vergiften die Kommunikation mit den Patienten miteinander und auch natürlich langfristig schaden sie die Gesundheit, davon bin ich fest überzeugt. Und dann habe ich das priorisiert und ja, das weiteren draufgesetzt, mit diesen Sachen aufzuräumen. Und das mache ich schon seit 6 Jahren.
Wow, das klingt auch ganz schön anstrengend tatsächlich. Ich kann mir vorstellen, dass es da auch ein paar Konfrontationen gab. Wie ging es denn da in der Geschichte weiter? Also bist du dann auf sie zugegangen oder hast du das dann erst so stehen lassen?
Nein, ich habe sie erstmal kontaktiert, habe ihr ein paar E-Mails geschrieben, gefragt, ob sie das wirklich so meinte. Ich dachte, vielleicht war das ein Missverständnis, könnte man das aus dem Weg räumen. Und auf meine E-Mails habe ich zu meinem eine ziemlich patzige Antwort bekommen, in dem ich eher zurechtgewiesen wurde, was ich von mir so denke. Und dann die Antworten waren noch schlimmer als der Vortrag an und für sich. Weil alles, was dort von Sinnlosigkeiten in den Raum gestellt wurde, zum Beispiel, ich würde mal vielleicht ein konkretes Beispiel nennen, es ging darum, dass man Patienten mit Zöliakie, also einer gluten-sensitive Enteropathie, das ist eine Krankheit, dann durch sogenannte Gliadin ausgelöst wird, das ist ein Klebereiweiß in glutenhaltigem Lebensmittel, was eine Autoimmunreaktion auslöst im Darm, was dann eine chronische Entzündung, im schlimmsten Fall sogar Krebs verursachen kann. Das sollte man nicht durch eine glutenfreie Diät behandeln, sondern mit speziellen Produkten, was natürlich nicht funktioniert. Und dann sowas wie, man sollte kein Milch trinken von Kühen, die keine Hörner haben, sondern nur von Kühen, die Hörner haben. Das verstehe ich bis heute nicht, wie die Milchqualität mit den Hörnern zusammenhängen sollte. Das war aber eine Kleinigkeit, mich hat eher gestört, zum Beispiel diese Sache mit der Zöliakie, eine Krankheit, was potenziell schwere Schaden mit sich ziehen kann, einfach nicht zu behandeln. Das finde ich grob fahrlässig und das wurde auch bestätigt in unserem Gespräch, dass es trotzdem so richtig ist und das, was ich sage dazu, evidenzbasiert, das wäre ja falsch und das wäre eine Sichtweise von der Pharma-Mafia und also ich wäre eigentlich derjenige, der sich dafür entschuldigen sollte, was ich mache als Mediziner. Und so ist das unser Gespräch, so ist das mit unserem Gespräch gelaufen. Und dann dachte ich, naja gut, jetzt habe ich eigentlich genug Grundlage, das auch in einem Video zu verfassen und zu veröffentlichen, weil wir ja so nicht weiterkommen. Also von ihr kam ja keine Entschuldigung, keine Richtigstellung. Und was hätte man dann machen können?
Ich finde, da hast du gerade auch schon was Gutes angesprochen, was ja auch total das Kennzeichen von diesen Verschwörungstheorien sind. Man kann oft da ja gar nicht gegen ansprechen, weil selbst wenn man mit Fakten kommt, dann ist man genau die Pharma-Mafia oder man ist ein Teil der Regierung, wenn man das wie auf andere Verschwörungsmythen bezieht. Das ist ja ganz schwer. Deshalb würde ich auch gerne einmal so zu den Basics, um hier unsere Zuhörer und Zuhörerinnen auch abzuholen. Was sind denn genau Verschwörungstheorien? Also wie zeichnen die sich aus?
Ich bin mir nicht sicher, ob ich da eine perfekte Antwort auf diese Frage geben kann. Das finde ich sehr, sehr schwierig, weil sie sind so vielfältig. Was sie vielleicht verbindet, ist das Bedürfnis nach einfachen Antworten auf Fragen, die man nicht einfach beantworten kann. Ich meine damit, dass wenn man zum Beispiel überlegt, warum Sachen in unserem Leben so sind, wie sie sind. Warum arbeiten wir 8 Stunden am Tag? Warum werden wir irgendwann krank? Warum kann nicht jeder alles haben? Dann gibt es keine einfachen Antworten dafür. Da große Fragen des Lebens sind kompliziert und das ist nicht für jeden akzeptabel. Manche Menschen wollen einfach klare und einfache Antworten haben auf alle Fragen, egal was diese Frage sein sollte. Und wenn ich bleibe ja bei meinem Fachgebiet, wenn man zu einer medizinischen Frage eine einfache Antwort in 2 Sätzen hören möchte, das gibt es häufig nicht. Es sind komplizierte Situationen, komplizierte Erkrankungen, komplizierte Umstände, die man, wenn man die alle erzählen möchte, braucht man ja viel Zeit und auch natürlich das Publikum oder der Fragende ist gefordert, ein bisschen mitzudenken, etwas mitzubringen. Wir haben häufig nicht die Möglichkeit, vom Null aufzubauen. Und es gibt aber Menschen, die diese Antworten liefern, ohne Rücksicht darauf, ob sie wahr sind oder nicht. Die müssen nur in sich schlüssig klingen und leichtgläubige Menschen fallen da sehr schnell rein. Wenn ich zum Beispiel sage, ja, ein Blutdruckmedikament, wenn man damit anfängt, wird meistens lebenslang gegeben, dann wird die Frage gestellt, na, aber warum kann man das nicht heilen? Da kann ich einen Vortrag davon halten, warum wir das nicht heilen können, aber das ist ja langweilig und komisch. Aber wenn ein Charlatan sagt, na klar, wir brauchen dafür nur ein Gerät, was ein paar 100 Euro kostet, das stellt man neben dem Bett und dann wird alles wieder gut. Und der Arzt macht das nur deswegen nicht, weil er ja davon lebt. Er will einfach, dass der Patient krank bleibt, dass es immer schön Medikamenten abnimmt. Das wäre ja die Motivation vom Arzt, deswegen tut er so, als wäre das alles kompliziert. Dann gibt es Menschen, die das einfach glauben, weil es eine einfache Frage liefert auf eine einfache Antwort liefert auf eine sehr komplizierte Frage. Und wenn man sich damit zufriedenstellt, dann ist das eigentlich nachvollziehbar, warum diese Sachen populär sind. Das fällt mir spontan dazu ein.
Ja, die spielen ja auch so ein bisschen mit der Hoffnung der Leute. Also ich glaube, wenn man das jetzt gerade auf Krankheiten bezieht, dann natürlich möchte man gerne hören, dass man geheilt werden kann. Aber ich meine, es gibt ja auch nicht umsonst ein sehr langes Medizinstudium, das nicht darauf aufgebaut ist, dass man nur die Milch trinken kann, die von Kühen mit oder ohne Hörnern, ich weiß gerade schon gar nicht mehr, was ja wirklich total absurd ist, aber es liefert einfache Lösungen.
Genau, es gibt Hoffnung, liefert einfache Lösungen und unterstützt natürlich auch, diese unterschiedlichen Verschwörungsmythen sind sehr gut miteinander kombinierbar, weil sie ja jegliche Logik vermissen. Es ist eine Verschwörungsidee, muss nicht logisch sein und das kann man immer ganz flexibel so anpassen, dass es mit den anderen Sachen in Einklang gebracht werden kann. Weil natürlich, wenn ich das sage, der Arzt will das nicht erzählen, weil der Arzt daran interessiert ist, dass Patienten krank bleiben, dann natürlich werden die Ärzte von der Pharma-Mafia finanziert. Wer finanziert dann die Pharma-Mafia? Die Elite, die neue Weltordnung. Dann wir sind gleich dabei, dass die Mondlandung gefälscht sei. Es gibt keine Ende. Das ist ein sehr gefährlicher Weg, was man gehen kann. Und ich denke, wenn man nicht aufgefangen wird, auch egal von welcher Richtung man reinkommt, man wird mit ähnlichen Inhalten konfrontiert. Die Corona-Pandemie hat, denke ich, uns schön gezeigt, wie unterschiedliche Verschwörungstheorien miteinander sich gut verstehen, wie aus vielen komischen Sachen, die auf dem ersten Blick für uns logisch überhaupt nicht zusammenpassen, doch sich zusammenfinden. Und es passt alles gut zusammen. Genau deswegen, weil diese Verschwörungstheorien, was wir, nenne das mal so normal denkende Menschen, nicht nachvollziehen können, weil wir mit einer gewissen Logik denken, das fehlt hier vollständig. Es muss hier keine Logik vorhanden sein. Das ist eine Glaubensgemeinschaft und es muss nur eine Narrative geben, wo alles Mögliche reinpasst. Und ich denke, tatsächlich das schönste Beispiel war die Corona-Pandemie. Da war ein großes Böse, was viele akzeptiert haben, und alles andere hing natürlich damit zusammen. Also die neue Weltordnung, die Elite, die Macht übernehmen wird, dass die Demokratie in Deutschland auch abgeschafft wird, und da passt auch hervorragend dazu ein Virus, was viele behaupten, dass gar nicht existiert, und dann, nachdem die Narrative sich gewechselt hat, dann war das Virus natürlich ein Biowaffe, was ganz bewusst freigesetzt wurde. Also wirre Sachen, aber wenn man die Sichtweise der Verschwörungstheoretiker ein bisschen kennenlernt, dann merkt man, dass es dort Logik fehlt. Es gibt nur ein Glauben und eine Narrative. Das ist das Einzige, was immer alles schön verbinden kann. Und diese Narrative ist, wir sind die Unterdrückten, wir sind die, die jetzt erwacht sind. Und all die Sachen, die man klassischerweise von Wissenschaftlern hört, müssen ja falsch sein. Sie dienen ja nur die Elite, sie dienen ja nur Mächte, die eigentlich man so richtig benennen kann, wer die sein sollten, diese regierenden Figuren. Aber wenn man das akzeptiert als wahr, dann wird alles sehr logisch und nachvollziehbar.
Ist ja auch ganz gut, dass es da gar nicht so einen richtigen Ausgang gibt, wenn die Leute ja nicht mehr auf Fakten hören oder eben auch gerade in der Corona-Pandemie, die Lage hat sich verändert, man sieht Bilder aus Krankenhäusern, und das trotzdem tritt dann nicht dieser Aha-Moment ein, zu sagen, oh, ich habe mich da vielleicht vertan, ich lag falsch, sondern diese Geschichte wird ja immer weiter erzählt. Gibt es denn für dich persönlich so, ich sag mal so Markerwörter, wo du schon direkt aufhorchst und merkst so, ah, das geht hier gerade in eine Richtung einer Verschwörungstheorie?
Ja, das sind so Sprichworte zum Beispiel, wenn man das Wort Pharma-Mafia hört, dann weiß man gleich Bescheid, in welche Richtung das gehen kann. Oder wenn man das Wort Schulmedizin hört, finde ich ganz furchtbar. Und das ist sicherlich auch nicht immer bewusst von jedem, aber es gibt ja evidenzbasierte Medizin und alles andere ist das eben nicht. Oder Worte wie neue Weltordnung, die Elite. Neuerlich denke ich auch, wenn ich Bill Gates höre, nur seinen Namen, dann, wer spricht dann von Bill Gates so normalerweise in einem Gespräch, dass wenn man damit anfängt, dann kann man nur bis zum 10 zählen und da kommt irgendwas mit der Elite, mit irgendwelcher neuer Weltordnung. Ja, und komischerweise, was man auch so kennt, ich kenne dieser Ausdruck inzwischen, wenn jemand zu mir kommt und sagt, ich bin kein Impfgegner, das geht schon meistens nicht ganz gewöhnlich weiter.
Das kenne ich auch so aus einem anderen Bereich, ja, ähnlich wie ich bin kein Rassist, so in den Raum stellen, dass man gar nicht ist, und in der Regel folgen dann aber doch oft sehr rassistische Aussagen oder in deinem Fall dann Aussagen gegen das Impfen, gegen dieser Begriff der Schulmedizin. Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Da kommen wir auch später nochmal drauf zurück, wie denn Verschwörungstheorien so miteinander zusammenhängen. Ich habe jetzt letztens eine Studie gelesen, die fand ich ganz spannend. Vielleicht hast du schon mal von ihr gehört. Das ist die Leipziger Autoritarismusstudie. Die wurde zuletzt im November 2022 veröffentlicht. Und die analysiert so ein bisschen die Entwicklung von autoritären und rechtsextremen Einstellungen in Deutschland und beschreibt dann anhand derer die aktuelle Situation. Aber es gibt auch Bereiche, die auf Verschwörungsmythen, die in der Richtung was untersucht haben. Und ich fand es ganz interessant, weil die haben rausgefunden, dass die Verschwörungsmentalität rückläufig ist. Also als Erklärung auch für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, dass es jetzt nicht, wenn jemand so ein bisschen an Verschwörungstheorien glaubt oder damit in Berührung kommt, sondern es ist wirklich ein festgeschlossenes Weltbild. Also das ist durch den ganz starken Glauben geprägt. Hast du denn das Gefühl, dass durch Corona so eine Art Lerneffekt eingetreten ist, dass die breite Bevölkerung gesehen hat, dass Verschwörungsmythen sehr gefährlich sein können für unsere Demokratie und uns als Gesellschaft? Oder erlebst du da eher Gegenteiliges?
Ich denke, mein Weltbild ist ein bisschen verzerrt in diesem Sinne, weil ich mich ja sehr aktiv mit Verschwörungstheoretikern beschäftige und mich treffen ja diese Sachen vielleicht häufiger, als es normalerweise passieren würde. Ich kriege häufig E-Mails von meiner Zuschauer oder Kommentare, in dem immer die neuesten Ideen dann mitgeteilt werden. Also ich denke, was ich empfinde, ist eher übertrieben. Das ist wahrscheinlich nicht so schlimm, aber ich kann das nicht ganz objektiv abschätzen. Also nach meinem Gefühl, ja, es gibt Menschen, die das jetzt kapiert haben. Ich habe auch solche E-Mails und Kommentare bekommen, sogar von Aussteiger, die mir geschrieben haben, sie haben zuvor sehr fest an diverse Verschwörungstheorien geglaubt, inzwischen nicht mehr. Und bei manchen durfte ich sogar auch eine kleine Rolle spielen, was mich sehr freut. Aber also nach meinem Gefühl, sie werden wilder, die neueren Ideen, die neueren Verschwörungstheorien. Und ich hoffe auch, dass es vielleicht dadurch weniger wird, weil die erreichen neulich solche Höhen, wo nicht so viele mitgehen können. Zum Beispiel, jetzt habe ich gerade heute vor einer halben Stunde eine E-Mail bekommen, in dem mir zugeschickt wurde, dass viele jetzt denken, weil Joe Biden mit einer Maske aufgetreten ist, weil seine Frau krank ist, so habe ich das gehört. Das würde bedeuten, dass es hier ein neuer Lockdown kommt, weil das wäre jetzt die neue Welle schon geplant. Also daran denke ich, glauben nicht so viele Menschen mehr, wenn sie sowas hören. Das ist so absurd. Das ist einfach vielleicht viel einfacher durchschaubar.
Ich frage mich auch oft, wo da dieses Vertrauen verloren gegangen ist. Sowohl in die Medizin als auch in die Politik. Ich meine, das ist ja ein großer Unterschied zu sagen, ich bin kritisch und ich hinterfrage Sachen. Und das sind ja auch Qualitäten, finde ich, die sehr wichtig sind, dass man das tut. Aber es ist ja ein großer Unterschied, alles in Frage zu stellen und auch Menschen mit einer Fachexpertise in Frage zu stellen. Oder wie du auch sagst, es gibt ja teilweise so krude Sachen wie Ex-Menschen oder der große Bevölkerungsaustausch, wo ich teilweise in Gesprächen wirklich einfach fassungslos dastand, weil ich gar nicht mehr wusste, was antworte ich darauf, weil das so, also da kann man ja fast gar nicht mehr gegen anargumentieren, weil ich dachte, wir treffen uns gerade auf einer Ebene, die ich gerade gar nicht mehr sehe. Also das ist so absurd und weit hergeholt. Aber klar, kann ich verstehen, dass da deine Sicht ein bisschen verzerrt ist, weil du auch so viel damit zu tun hast. Aber wahrscheinlich auch ziemlich cool, wenn dir gesagt wird, du hast einen kleinen Teil dazu beigetragen, dass jemand sich dem Ganzen abwendet. Ist das auch so eine Sache, die dich antreibt? Weil ich kann mir vorstellen, dass wahrscheinlich ja auch viel Gegenwind kommt. Das Internet ist ja bekanntlich sehr hart, besonders die Kommentarspalte.
Ja. Davon könnte ich viel erzählen, ja. Nee, das ist leider eher die Minderheit. Das kommt ja selten vor, dass ich so schöne E-Mails auch bekomme, aber es gibt's und die interessieren mich, da selektiere ich auch sehr, was ich wahrnehmen möchte und was nicht. Die ganze Beleidigungen, Beschimpfungen, die gehen einfach in die Mülltonne, das interessiert mich ja nicht.
Aber bekommst du da viel? Also ich stelle mir das nicht hart vor.
Oh ja, ja, es gibt schon von Morddrohungen bis zu übelsten Beschimpfungen, Briefe an meinen Arbeitgeber, das sind eher die härteren, wenn man den Arbeitgeber auch kontaktiert. Das ist aber, muss jedem klar sein, das hat ja auch rechtliche Konsequenzen, das darf man nicht einfach so machen. Und deswegen musste ich auch ein paar Mal schon aktiv werden. Ich habe zum Glück einen Anwalt kennengelernt, auch durch diese Tätigkeit, der vieles ähnlich sieht wie ich. Er möchte auch in seinem Gebiet Aufklärung betreiben und er versteht auch, wie gefährlich das ist, diese Entwicklung von Wissenschaftsfeindlichkeit und Aberglauben, Verschwörungstheorien. Und deswegen unterstützt er mich gut dabei. Also wir haben ihn zum Glück nicht direkt im Team, aber wenn es notwendig ist, weiß ich, mit wem ich reden soll. Und wir haben bisher in zwei Fällen tatsächlich aktiv werden müssen und in beiden Fällen haben wir auch gewonnen.
Oh, das ist natürlich sehr gut. Ne? Ich meine, du hast ja schon einen Job als Arzt, der dich wahrscheinlich sehr einnimmt. Und da finde ich es total, also meinen großen Respekt, dass du das dann noch nebenbei auf dich nimmst, obwohl es dann halt auch dazu führt, dass du mit einem Anwalt tätig werden musst. Das frisst ja enorm viel Zeit.
Das ist ja mein Hobby ein bisschen. Ich mache das gerne und ich mache das eigentlich nur deswegen, weil ich auch das Gefühl habe, dass es, mag vielleicht komisch klingen, aber dass es zu meinen Berufung gehört als Arzt. Ich möchte das trotzdem immer mal gerne betonen, dass ich mich aufs Medizinische konzentriere, um die ganze politische und andere gesellschaftliche Sachen versucht man natürlich mitzunehmen, aber da bin ich Laie, dafür bin ich keine Experte. Was die medizinische Sachen angeht, sieht man aber schon, ich arbeite seit 11 Jahren in Deutschland als Arzt und auch in dieser Zeit sieht man die Entwicklung in eine falsche Richtung und das geht ja unter Umständen ums Leben und Tod. Das kann man einfach nicht akzeptieren. Und ich sehe das auch als meine Aufgabe vom Beruf her als Arzt, dagegen alles zu tun, was ich kann, weil ich der Überzeugung bin, dass ich das für Leib und Seele, auch für meine Patienten tue, dass ich damit Menschen retten und helfen möchte. Und wenn man das so sieht, dann hat man natürlich die Energie und Ausdauer, dass man dafür braucht.
Das kann ich gut verstehen. Was du gerade schon nicht gesagt hast, wahrscheinlich ist es ja aber auch genau das Richtige zu sagen, okay, das ist mein Fachgebiet, das kann ich. Und mein Gefühl war, in der Corona-Pandemie waren viele Leute, die nicht dazu ausgebildet waren, auf einmal sehr laut. Und stelle das in vielen Bereichen fest, dass ich denke, vielleicht sollte man bestimmte Dinge, man kann ja eine Meinung haben, aber sollte im Prinzip trotzdem bei seinem Wissen bleiben, was man wirklich hat. Was wahrscheinlich ja auch, um nochmal zu der Geschichte am Anfang zurückzukehren, die Frau hätte auch tun sollen. Sie hat auch Bereiche, in denen sie Dinge weiß, aber nicht unbedingt im medizinischen, weil wie du sagst, es kann unter Umständen Leben kosten. Im medizinischen Bereich oder auch im politischen Bereich ist es auch gar nicht klein zu reden, weil es auch für viel Unruhe in einer Gesellschaft sorgt und eine ziemlich große Gefahr für unsere Demokratie sein kann.
Ja, aber ich denke auch, dass Medizin oder wir Mediziner sind in einer besonders schlimmen Situation, was das angeht. Und warum? Corona-Pandemie ist jetzt Zufall, dass es mich auch in meinen Kanal sozusagen traf. Damit hat ja keiner gerechnet. Aber das wundert mich nicht, dass es ausgerechnet so eine Pandemie, ein medizinisches Thema so groß werden kann, weil, wenn ich das sagen darf, ich weiß, das ist ein ziemlich kontroverses Thema, aber ich finde es trotzdem richtig anzusprechen. In Deutschland wird ja Laienmedizin aktiv unterstützt seit vielen Jahren. Heilpraktiker, Alternativmediziner, das sind keine ausgebildeten Menschen, die legen kleine Kurse ab. Sie haben mehr Halbwissen als Wissen in den meisten Fällen. Und sie dürfen praktizieren. Sie dürfen nicht nur praktizieren, sondern sie werden von den Krankenkassen aktiv unterstützt. Wir haben also in den letzten Jahren uns aktiv dafür entschieden, medizinische Laien dieses Recht zu geben. Dann sollen wir uns nicht wundern, dass sie natürlich auch reden wollen, dass sie auch zur Geltung kommen wollen, weil das ist ja gewollt. Und wenn man in einer Pandemiesituation dann damit konfrontiert wird, dass halt viele gefährliche Sachen auf einmal auftauchen, dann braucht man sich nicht wundern. Das ist jetzt nicht über Nacht entstanden. Das sind viele, viele Jahre Unterstützung von Homöopathie, von Praktiken, die jegliche Evidenz vermissen. Selbstverständlich führt das dann dazu. Also ich bin sehr davon überzeugt, dass unser Kernproblem daran liegt, dass wir nicht die Evidenz und nicht Fakten unterstützen, sondern auch ein überproportional großer Spielraum für alternative Praktiken geben, was ja viele inzwischen auch angesprochen haben. Und es gibt auch relativ viel in Bewegung, auch von der INH, Informationsnetzwerk Homöopathie. Ich weiß auch, dass sie sehr hinterher sind, dort einiges zu ändern, auch auf politischer Ebene. Aber das wird ein meiner Meinung nach aussichtsloser Kampf sein. Meine einzige Hoffnung ist das nur, dass wenn man die Menschen unterrichtet, wenn man versucht, Verstand beizubringen, dann können wir das über viele, viele Jahre ändern. Und ich hoffe, dass man auch immer mehr Menschen dazu überzeugen kann, da mitzumachen.
Oft fehlt es an so einer guten Kommunikation, weil ich kann ja nur von mir sprechen, ich als Laie, man ist da auch manchmal sehr überfordert. Oder viele Leute sehen Heilpraktiker, alles klar, verbinden das mit, okay, das ist gleichzusetzen mit einem Arzt oder mit einer Ärztin und vertrauen dann darauf, einfach weil sie in einer Notsituation sind, sie sind krank, man greift dann ja auch manchmal so nach jedem Grashalm, der einem so entgegenkommt, weil man Angst hat. Und da bedarf es wirklich einer guten Kommunikation, wie du schon gesagt hast. Das sind keine Ärzte, da ist kein Medizinstudium hinter. Viele Leute können sich einfach so Heilpraktiker vorne aufs Geschäft schreiben und die Leute vertrauen ihnen ja auch in dem Moment.
Ja, und es gibt Situationen, in denen sie super helfen können, muss man auch dazu sagen. Natürlich gibt es sowas, weil sie bieten etwas an, was wir Ärzte definitiv nicht anbieten. Das ist Zeit und Aufmerksamkeit. Und das ist nicht normal. Das ist genau das, was so wichtig ist, auch für jeden Menschen. Genau das, dass mal der Arzt auch, oder bleiben wir bei Arzt, Zeit und Empathie mitbringen kann und dafür auch die Rahmenbedingungen natürlich stimmen. Das fehlt komplett in der täglichen Praxis. Wir haben einfach nicht diese Zeit, das wird uns nicht gegönnt. Und wie wollen wir dann auf eine gemeinsame Nenner kommen mit einem anderen Heilberuf, was neben uns existiert, was genau das anbietet, dadurch vielen Menschen hilft, aber leider nicht seine Grenzen kennt. Also eigentlich das Problem beginnt dort, dass viele nicht die Grenzen kennen, viele nicht sagen können, das kann ich nicht mehr heilen, da ist meine Kompetenz zu Ende. Sie müssen dann doch ins Krankenhaus, sie müssen doch mal eine andere Rathilfe in Anspruch nehmen. Das fehlt, das wird nicht gemacht. Und wenn ich das erzähle, dann glaubt mir das niemand, der das nicht schon bevor unserem Gespräch das so gedacht hat. Ich kann damit nicht überzeugen, das ist mir ja auch klar. Aber das bedarf auf jeden Fall Aufklärung und das zeigt vielleicht auch ein bisschen darauf hin, wo wir Sachen ändern müssten, wenn wir besser werden möchten.
Aber gerade dieser Zeitaspekt, den du gerade genannt hast, ist ein sehr wichtiger, weil wenn ich als Patientin irgendwo hinkomme und ich merke, okay, die Person nimmt sich gerade ganz viel Zeit und das macht wahrscheinlich ein Heilpraktiker, weil er privat bezahlt wird und natürlich ganz andere zeitliche Ressourcen zur Verfügung hat, dann spricht das die Menschen natürlich an. Ich würde jetzt gerne nochmal weiter zur Verschwörung am Arbeitsplatz gehen. Wir hatten das ja eben ein bisschen angeschnitten. Das ist vielleicht auch nochmal ein kleiner Unterschied zu dem medizinischen Bereich und wir in unserem Projekt beziehen uns ja eher auf IndustriearbeiterInnen. Und da würde ich mal so ein kleines Gedankenspiel machen. Und zwar gerade bei diesen Verschwörungssachen. Wenn ich jetzt ich arbeite in der Produktion, ich habe hier meine Arbeitskollegin Tina, wir sind seit 10 Jahren, arbeiten wir zusammen, verstehen uns auch wirklich gut, können uns über alles unterhalten, machen auch privat mal was, das heißt, da ist auch eine soziale Verbindung da. Und plötzlich erzählt mir Tina was von, haben wir ja vorhin drüber gesprochen, Echsenmenschen, die im Untergrund Strippen ziehen. Was wäre denn da so dein Rat oder deine Erfahrung? Was mache ich denn da? Wenn das meine Kollegin ist, das wirst du ja wahrscheinlich in deiner Praxis dann auch mal erlebt haben in der Corona-Pandemie, oder?
Ja, habe ich. Und es ist sehr schwierig. Das ist eine Situation, in der man eigentlich überhaupt nicht sein möchte. Und ich denke, da gibt es auch Experten, die das Psychologen, die das schöner erzählen können, wie man, welche Techniken man anwenden kann, wie man das dann besprechen sollte. Mir fällt so spontan ein, so eine Sandwich-Technik, wie man das bezeichnet, dass man versuchen soll, die richtigen Informationen ein bisschen schön zu verpacken, sodass es auch überhaupt aufgenommen werden kann von den Personen, dass man zum Beispiel erstmal sagt, ja, ich kann das sehr gut nachvollziehen, dass du sagst, aber vielleicht überleg mal das noch dazu, vielleicht würde das doch ein bisschen das, was du erzählt hast, in einem anderen Licht darstellen. Also ich denke, mit sehr, sehr viel Feingefühl, sehr viel Geduld kann man das versuchen. Das ist mindestens, was ich von manchen so tollen Artikeln verinnerlicht habe. Aber wie gesagt, dafür bin ich nicht der richtige Gesprächspartner, konkrete Tipps zu geben. Was ich von meiner Erfahrung aber auf jeden Fall dazu sagen kann, und da bin ich nicht ganz in Einklang mit manchen Psychiater, weil sie sind eigentlich immer dafür, dass man alles versuchen sollte. In Extremfällen soll man natürlich das Gespräch lieber lassen. Also ich bin schon sehr dafür, dass man, bevor man überhaupt Zeit und Energie investiert in so ein Gespräch, müsste man überlegen, ob man selber genug weiß, überhaupt dieses Gespräch anzugehen. Weil genau dadurch, dass diese Verschwörungswelten so unglaublich komplex sind, wenn man nicht gut vorbereitet ist, kann man sehr schnell in eine Ecke gedrängt werden. Weil man glaubt es gar nicht, wie gut vorbereitet manche sind, wie sehr gut sie informiert sind in ihrer eigenen Informationsblasen. Und wenn man diese nicht kennt, sondern man einfach gutmütig, aber ohne Kenntnis von diesen Verschwörungsmythen rangehen möchte, dann wird man mit Zahlen und Fakten und Studien konfrontiert in einer Windeseile, die man definitiv nicht widerlegen kann, wo man überhaupt kein Gespräch bieten kann. Und dann verstärkt man natürlich nur das Zielperson oder die Zielperson in diesen Irrglauben, weil dann sieht man irgendwann mal ein, dass man eigentlich keine Ahnung hat und dann wird man entweder selber überzeugt oder man lässt es einfach. Aber da hat man sich blamiert, als nicht kompetente Person dargestellt. Das verbaut den Weg von zukünftigen Gesprächen sehr, sehr schnell. Also ich denke, das wäre mein einziger Rat, was ich vielleicht dazu geben könnte, dass man sich tatsächlich, auch wenn es sehr anstrengend ist und absurd ist, aber wenn man so ein Gespräch sucht, dann soll man sich im Vorfeld unbedingt informieren, wie tiefgreifend diese Verschwörungsmythen sind, ein bisschen die Kernaussagen kennenlernen und erst dann überhaupt versuchen.
Nicht verstehen. Hast du denn so Momente, in denen du sagst, okay, da bringt es jetzt gerade wirklich nichts mehr? Oder woran machst du das fest, dass du sagst, okay, da lohnt es sich doch gerade noch zu argumentieren? Ich kenne die Verschwörungstheorie, ich argumentiere dagegen. Das kann ja auch ruhig nicht aus deiner Perspektive als Arzt, sondern auch aus deiner persönlichen Perspektive. Wann sagt man, da brauche ich jetzt gar nicht mehr gegen anargumentieren?
Ja, das ist ja sehr unterschiedlich, weil ich habe zum Glück in der Familie niemanden gehabt, aber ich kenne auch Leute, die auch in der eigenen Familie ein paar Verschwörungstheoretiker haben und sie haben das extrem schwer. Also da habe ich auch ein paar E-Mails bekommen, auch in direkten Bekanntenkreis gab mal sowas und da gibt man natürlich nicht auf, da versucht man immer wieder und das geht dann meistens zu so einer bitteren Trennung. Aber ich denke, das ist auch zum Teil daran geschuldet, dass man nicht gut vorbereitet ist, so ein Gespräch zu führen, dass man selber nichts liefern kann, weil es ist ja auch absurd, aber Verschwörungstheoretiker müssen ja keine Fakten bringen, aber wenn man sie mit Fakten widerlegen möchte, dann werden die nicht akzeptiert. Wenn man das gar nicht versucht, irgendwas zu präsentieren, dann wird das verlangt. Das klingt genauso absurd, wie es ist. Also wenn ich dann zum Beispiel einen Flacherder sage, dass die Erde nicht flach ist, dann glaubt das natürlich nicht, dann sagt, soll ich es beweisen. Wenn ich Beweise liefere, dann sind die falsch. Aber wenn ich das nicht versuche, Beweise zu liefern, dann würde ich ja gar nicht ernst genommen. Also das ist absurd. Und deswegen, ich denke, das lohnt sich immer mal, sich miteinander auszutauschen, erstmal Menschen zu suchen, die ähnlich denken und eventuell helfen können, weil auf der anderen Seite kämpft man in Anführungsstrichen auch nicht mit einzelnen Personen, sondern mit einer ganzen Gemeinschaft. Sie sind meistens gut organisiert, sie haben ihre eigene Kanäle, in denen das ausgetauscht wird. Man hört häufig immer wieder dieselbe Phrasen von vielen Menschen, weil sie immer dasselbe lesen und in selben Telegram-Gruppen sind. Aber ich denke, wenn man merkt, dass es sehr anstrengend wird, wenn man selber das Gefühl hat, dass es ja grundlegende Sachen, die eigentlich mit gesundem Menschenverstand einzusehen sind, nicht funktionieren, dann soll man zu Schutz der eigenen geistigen Gesundheit auch sagen, dass, wenn die Beziehung nicht unbedingt lebensnotwendig ist, ist auch wenn es hart klingt, dann soll man sich lieber von so einer Person trennen, weil irgendwann mal riskiert man auch die eigene Gesundheit und das geht meiner Meinung nach in dieser Situation vor.
Das ist ja auch wahnsinnig anstrengend. Was du auch gerade angesprochen hast, die Medien spielen natürlich auch eine große, oder das heißt die Medien, aber Facebook-Gruppen, Telegram, da hat man ja gesehen, die vernetzen sich unglaublich gut untereinander und das bestärkt natürlich auch total. Das Umfeld meldet einem zurück, was ist das für ein Quatsch, das ist doch eine Verschwörungstheorie, warum glaubst du daran? Aber man hat immer wieder diesen Support von Leuten in Telegram-Gruppen, da hat man ja auch wirklich ganz, ganz wilde Sachen gelesen. Wie schätzt du das denn ein für so einen Betrieb? Wie gefährlich ist es, wenn einzelne Personen oder auch ganze Gruppen an Verschwörungstheorien glauben? Denkst du, dass da der Betrieb irgendwann einschreiten sollte oder ist das Privatsache?
Also ich halte das eher für Privatsache, aber das kann natürlich extrem gefährlich werden. Hängt davon ab, wie die Menschen gestimmt sind, aber es kann zum Beispiel auch so eine kleine Reichsbürger-Bubble sich entwickeln in so einem Betrieb, dass damit ist nicht zu spaßen. Und es gibt sicherlich auch Situationen, in denen man das auch anzeigen sollte. Aber damit wäre ich auch sehr, sehr vorsichtig. Ich denke, auch wenn vielleicht auch manche, die meinen Kanal kennen, das von mir genau nicht erwarten würden, dass ich das so sage. Aber in der Arbeitsplatz würde ich in vielen Situationen lieber das zur Kenntnis nehmen und nichts sagen, weil es sich einfach nicht lohnt. Weil in der Arbeitsplatz, das genau, wenn man, also ich überlege gerade auch die ganze Zeit, ist das jetzt wirklich Privatsache oder ist das keine private Sache? Und ich denke, mit diesen Gedanken bin ich wahrscheinlich nicht alleine, dass man das gar nicht entscheiden kann, wo endet dann eigentlich, oder wo ist dann diese Grenze? Und ich denke, viele Menschen wie ich würden das nicht abschätzen können und dann haben auch Angst vor so einem Gespräch, überhaupt das anzugehen oder von diesem Thema allgemein. Und ob das sich dann lohnt, muss man gut überlegen. Ich hatte auch das mal tatsächlich gehabt und habe mich auch dafür entschieden, lieber das hier nicht auszutragen, diese Sache. Das gehört nicht einfach zur Arbeit und dort hat man auch nicht die Zeit dafür. Und nochmal mit Arbeitskollegen sich dann privat zu treffen, um über solche Sachen zu sprechen, kann man sicherlich machen. Aber ich wäre dort sehr vorsichtig.
Es kommt wahrscheinlich auch ganz stark darauf an, in welchem Ausmaß das Ganze ist, kann ich mir vorstellen, wie sehr es einen beeinträchtigt.
Ja, stört das die Abläufe?
Ja, genau, stört das die Abläufe? Behindert mich das gerade wirklich in meinen Arbeitsabläufen? Kann ich noch gern zur Arbeit gehen oder ist das wirklich so ein Riesenthema? Im Zweifel hilft mit anderen zu sprechen, mit anderen Arbeitskollegen und sich so ein paar Verbündete zu suchen. Oder wenn es zum Beispiel auch ganz schlimm wird und es in den Betrieben Betriebsräte gibt, sich auch an die zu wenden. Aber so auf eigene Faust dagegen anzugehen, stelle ich mir auch sehr anstrengend und schwierig vor. Wie du vorhin schon gesagt hast, da muss man gut auf seine eigene Gesundheit achten.
Ich denke auch, wenn es einfach ein Meinungsunterschied ist, dann damit muss man halt leben. Jeder darf denken, was er will, dann muss ich nicht überzeugen. Aber wenn es die Betriebssicherheit riskiert, dann wäre das vielleicht doch vernünftig, das mit dem Betriebsrat zu besprechen. Ansonsten nicht Eigeninitiative, das anzugehen, weil dann wird man am Ende ganz schnell sogar als das faule Ei dargestellt. Das kann natürlich auch passieren.
Ja, und so kann man sich den Support suchen vom Betriebsrat und hoffentlich Bestärkung. Wir hatten gerade kurz das Thema Medien. Siehst du die denn da in der Verantwortung, so Wordings, die mir auch direkt einfallen sind, die Systemmedien? Und früher konnte man sich auf eine gemeinsame Wahrheit einigen, wie wir gucken irgendwie alle abends gemeinsam die Tagesschau. Und mittlerweile ist es ja sehr verpönt, die Systemmedien, und ja, du musst dich doch anders informieren.
Das ist eine der größten Probleme, finde ich. Aber damit müssen wir leider leben, das kann man nicht ändern. Ich finde das auch ein bisschen so lustig, lächerlich, dass man versucht, in Telegram irgendwas zu untersagen, mehr Kontrolle zu erfordern. Na gut, wenn der eine auch verboten wird, dann in 2 Tagen haben wir das nächste. Das ist nicht das Problem, das ist nur eine Plattform, wo dieses Problem sich manifestiert. Aber wir müssen das akzeptieren, dass wir in dieser Jahrhundert leben, in dem wir alle vernetzt sind. Und natürlich finden sich Menschen mit allen möglichen Interessen zusammen. Daran ist nicht Telegram schuld oder Facebook schuld. Das wird immer geben, ab jetzt, denke ich, solange bis wir alle Internetzugriff haben. Und es sieht nicht so aus, dass es weniger wird. Würde ich auch nicht wünschen. Aber das müssen wir einfach akzeptieren. Ja, es gibt diese Gruppen und ich denke, es wird noch viel schlimmer, meiner Meinung nach, weil jetzt haben wir auch nette KI-Helfer, die super hilfsam sind, aber auch unser Leben extrem schwer machen können. Nur als Beispiel würde ich nennen, was ich jetzt tatsächlich erlebt habe. Wenn man eine Beschwerde schreibt und man darauf eine ausführliche Antwort gibt, und dann kann man diese Antwort bei einer ChatGPT eintippen und sagen, jetzt bitte ein 5 Seiten langes Antwortschreiben formulieren, in dem alles hinterfragt wird, alles widerlegt wird, vielleicht diese Eckpunkte noch ein bisschen rein. In 2 Sekunden ist das fertig und kann man wieder abschicken. Und das müssen wir ja bearbeiten. Und damit kann man sich so schön beschäftigen, da kann man sich so viel Arbeit schaffen. Das haben viele noch gar nicht auf dem Schirm, wie das unser Leben beeinflussen kann. Oder zum Beispiel mal einen Befund einfach einzutippen und sagen, hier jeder einzelne Aussage in Frage stellen, kritisch hinterfragen, und dann gehe ich dann so zum Arzt mit diesem Ausdruck von einer KI und frage, na gucken Sie mal, aber hier, das war falsch, das war falsch, das war falsch, wie erklären Sie dann das? Dafür müssen wir uns auch vorbereiten.
Stimmt, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht, klar. Aber ich glaube auch, viele Sachen zu verbieten bringen herzlich wenig, sondern mehr aus sie machen, so in die Prävention zu gehen, in eine gute Kommunikation mit den Leuten zu treten, vorher aufzuklären. Meistens sind die Leute ja, die wirklich tief da drin stecken, nicht mehr offen für andere Dinge.
Aber ich denke, einiges können wir trotzdem lernen, auch von Verschwörungstheoretikern, auch von der Querdenkerbewegung. Sie sind unglaublich gut organisiert. Sie sind, das ist einfach top. Und wenn wir das mit etwas Vernünftiges machen könnten, auf ähnliche Weise, das würde schon sehr viel bringen.
Das stimmt auf jeden Fall. Denkst du denn, dass Verschwörungstheorien Gefahr für unsere Demokratie sind? Es ist ja oft das Narrativ, die da oben und der kleine Bürger hier unten, oder ganz viele Verschwörungsmythen gehen ja auch mit antisemitischen und rassistischen Narrativen einher.
Ich denke, da ist die Antwort ganz klar ja, weil wir sehen auch, dass wenn man Menschen, egal aus welcher Richtung, ob das jetzt durch eine Pandemie oder durch den Klimawandel, in diese verschwörungsfreundliche oder gläubige Blase reinzieht, dann lassen sich diese Menschen einfach instrumentalisieren. Genauso wie für alle möglichen politischen Ziele kann man dann schön aufhetzen oder Sichtweisen ändern. Das funktioniert. Ich denke, das haben wir jetzt schon gesehen, dass das geht. Querdenker verschwinden ja nicht mit Ende der Pandemie. Sie suchen sich ein neues Thema. Und wer dann bestimmt, was dieses neue Thema sein soll, das sind ja die lauten Stimmen, die man auch einzeln kennt. Aber auf jeden Fall mit dieser verschwörungsgläubigen Einstellung sind diese Massen an Menschen, wir reden ja trotzdem von Massen, das sind Millionen Menschen in Deutschland, die lassen sich gut für alle möglichen Zwecke einsetzen. Und das ist definitiv eine Gefahr.
Dann vielen Dank für deine Einschätzung und auch vielen Dank für deine Zeit. Wir sind jetzt hier nämlich am Ende angelangt. Danke, dass du deine Antwort mit uns geteilt hast. Ich fand es super spannend und Dankeschön.
Ich danke für die Einladung. Das war sehr, sehr schön. Vielleicht nächstes Mal in Person. Tschüss.
Ja, sehr gerne. Okay, tschüss. Dem ist auch gar nicht mehr so viel hinzuzufügen. Wie ich ja schon im Intro gesagt habe, AnhängerInnen von Verschwörungsmythen sind eben nicht alle über einen Kamm zu scheren. Da stehen ganz unterschiedliche Menschen hinter. Und ihr müsst da ganz auf eure eigene Intuition hören. Bringt es bei dieser Person wirklich noch was, ihre Sorgen ernst zu nehmen, Fakten zu liefern, aufzuklären? Denn da braucht es eben auch wirklich sehr viel Geduld von euch. Was dabei hilft, ist selbst gut informiert zu sein. Dafür gibt es ganz verschiedene Internetseiten. Eine davon ist Corrective Faktencheck. Die verlinke ich euch mal in den Shownotes. Die Seite ist wirklich gut. Außerdem ist oft das persönliche Gespräch deutlich hilfreicher als Diskussionen über WhatsApp oder Telegram-Chats. Ich glaube, alle von uns kennen die Internet-Ramos, die sich da in Facebook-Kommentarspalten komplett zerfetzen. Oder auch von einem selber, es schaukelt sich hoch in WhatsApp-Chats. Da ist wirklich sinnvoll, das persönliche Gespräch zu suchen. Und wie Janosch es eben auch ganz richtig gesagt hat, Logik bringt leider oft nichts mehr. Da können dann offene Fragen nützlich sein, um das Gegenüber dazu zu bringen, das Gesagte mal kurz selbst zu reflektieren. Oder auch Empfehlungen von Podcasts oder Internetseiten können gut funktionieren, weil da hat die Person Zeit, sich zum Stillen damit auseinanderzusetzen für sich selber. Und das bietet dann auch mehr Raum für Zweifel, weil oft fällt es Menschen schwer, sich einzugestehen, dass sie da eventuell falsch abgebogen sind und einer Verschwörungstheorie zum Opfer gefallen sind. Das kann unter Umständen ein schwerer Prozess sein, denn es ist dann nochmal leichter, im Stillen zu sitzen und sich zu denken, okay, da lag ich falsch, als in einem Face-to-Face-Gespräch das zuzugeben, dass man da falsch gelegen hat. Oder, und auch das ist wichtig anzuerkennen, ist die Person so stark in ihrem Weltbild, dass der Aufwand nichts mehr bringen wird. Ihr könnt da auch Kontakt zu Beratungsstellen suchen, wenn es euch ein wirklich wichtiges Anliegen ist und ihr, sei es ein Familienmitglied oder eben auch ganz im Speziellen bei der Arbeit. Ich verlinke euch in den Shownotes dann nochmal eine spezielle für Thüringen. Das könnt ihr auch bei Google ganz einfach für jedes andere Bundesland finden. Ich bin hier die ganze Zeit am Verlinken, aber es ist wirklich sehr, sehr hilfreich bei dem Thema, weil ich verlinke euch noch eine Seite von der Bundesregierung mit Tipps im Umgang mit Verschwörungsmythen. Da findet ihr nämlich auch Links für andere Beratungsstellen deutschlandweit und auch die eben angesprochene Leipziger Autoritarismusstudie. Die ist nämlich, die hilft euch wahrscheinlich nicht, aber die ist wirklich sehr spannend. Guckt da gerne mal rein. Und da in diesem Podcast der Augenmerk auf dem Betrieb liegt, möchte ich euch hier auch nochmal den Betriebsrat ans Herz legen. Wenn ihr einen Betriebsrat in eurem Unternehmen habt, wendet euch an den. Denn ein Unternehmen hat nun mal auch ein Leitbild, an das es sich zu halten gilt. Und diese Verschwörungsmythen sind eben oftmals nicht im Einklang damit. Und das kann ziemlich gefährlich und belastend für euch sein und auch für den Betrieb. Und was mir jetzt als letztes noch wichtig ist zu sagen, es ist super wichtig, für unsere demokratischen Werte einzustehen, denn diese Mythen gehen oft mit rassistischen und anderen diskriminierenden Haltungen her. Und daher ist es wichtig, eine klare Haltung zu zeigen. Denn gezielte Desinformationen werden dazu genutzt, um unsere Gesellschaft zu spalten, Hass zu verbreiten und Geschäfte zu betreiben. Sie führen dazu, dass Menschen ein verzerrtes Weltbild haben und Situationen eben nicht mehr gut einschätzen können. Daher ist Kontakt und Kommunikation super wichtig, denn das ist ja auch so das aktuelle Gefühl, was sich bei vielen Leuten eingestellt hat. Es gibt viele verhärtete Fronten, die teilweise überhaupt nicht mehr miteinander sprechen und Meinungen dadurch immer stärker werden, anstatt im Austausch zu bleiben. Aber wie auch schon oft gesagt, aber ich denke, das kann man wirklich nicht oft genug sagen, es gibt Grenzen des Tolerierbaren und auch eure eigenen Grenzen und eure eigene Kapazität. Schützt euch da an allererster Stelle. Und damit verabschiede ich mich auch jetzt von euch. Danke, dass ihr euch so viel Zeit genommen habt, das bis hierhin anzuhören. Und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Tschüss. Das war Auf Arbeit, der Arbeitswelt-Podcast mit Lia Görges. Ein Format von Arbeit und Leben Thüringen innerhalb des Projektes Menschenwürdig Betriebskultur gestalten. Im Rahmen der Initiative der betrieblichen Demokratiekompetenz, gefördert durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales und administriert durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge.